Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Neue Podcast-Folge für euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ganz wichtig nochmal zu Anfang, weil mich das die Tage eine Freundin gefragt hat. Die hat gesagt, sag mal, wie geht das mit dem Abonnieren von dem Podcast? Ja, das ist ziemlich wichtig, weil ihr sonst Folgen verpassen könntet. Ihr klickt einfach auf dieses Häkchen da oben, da steht Folgen, ne? Und da ist so ein Haken. Und da klickt ihr drauf und dann ändert sich der Haken in ein Pluszeichen. Und das bedeutet dann, dass ihr diesem Podcast folgt. Und immer wenn eine neue Folge von der Martina Straßenshow als Podcast rauskommt, werdet ihr benachrichtigt. Dann zeigt euch euer Handy, Achtung, neue Folge, Martina Straßenshow ist online. Und dann könnt ihr mich hören, also die neue Folge. Ich finde dieses Podcasting ja ziemlich klasse, weil du kannst es echt überall hören, wo du gerade bist. Du konzentrierst dich mehr da drauf. Ich höre zum Beispiel ganz oft beim Spazierengehen mit dem Hund Podcast. Ich muss mich schon anstrengen, dass ich es nicht immer mache, weil es verleitet einfach dazu. Ne? Du gehst einfach gemütlich und du hörst dir was an, was dich interessiert. Finde ich mega. Sehr gut finde ich es auch beim Bügeln oder Spülmaschine ausräumen oder gerne auch putzen. Ist mir neulich passiert, dass meine Tochter reinkam und ich beim Putzen war und einen Podcast hörte und mich so erschrocken habe, weil die mich anfasste, weil ich sie nicht hörte. Ja, okay, kommt vor. Also alles in allem finde ich es Podcasts eine wunderbare Sache und ich habe heute eine ganze Menge für euch. Ich habe einen Liebesroman, endlich den ich euch vorstellen wollte. Der ist so fantastisch. Ich habe Post von Martina an das schönste Möbelstück in meinem ganzen Haus. Der Arne ist dabei. Es gibt Neues aus der Promi-Welt. Ich habe einen Horror-Monster-Thriller, der die Woche im Fernsehen kommt und der großartig ist. Das ist richtig intelligenter Monster-Horror. Es gibt ja solche und solche. Ich stehe mehr auf die solchen, ihr wisst schon. Und ich habe einen Gast. Diese Frau ist einfach fantastisch. Es ist eine langjährige Freundin von mir und wir sagen schon die ganze Zeit, Mensch, du musst in diesen Podcast kommen. Denn Nicole Niemeyer ist Mutter eines 13-jährigen Jungen, dem Julius, und der ist Diabetiker. Hat es mit 7 diagnostiziert bekommen und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das mit so einer ganzen Familie macht, so eine Diagnose bei einem Kind. Und Nicole spricht heute darüber und ich bin ganz, ganz froh, dass sie da ist. Erstmal aber gucken wir uns den schönen Liebesroman an. Aus dem Buch der Woche von Ewald Ahrens, dessen Bücher irgendwie komplett an mir vorbeigegangen sind. Das habe ich aber gerade nachgeholt. Ich habe 3 Stück gelesen und sie sind alle super. Das erste war eben genau dieses Neue, die Liebe an miesen Tagen. Und das ist die Geschichte von Clara und Elias. Die genießen ihre neue Liebe in vollen Zügen. Alles passt, kein Gezerre aneinander, kein Wunsch, den anderen zu verändern. Eine erwachsene Liebe, eine, die gut tut. Und Stück für Stück erfahren sie mehr voneinander. Clara besucht mit Elias dessen Tochter und Elias begleitet Clara auf der Suche nach ihrer dementen Mutter, die sich mal wieder selbstständig gemacht hat. Trotzdem macht der älteren Clara der Altersunterschied zwischen ihnen Angst. Elias weiß nicht so recht, wie man im Leben zu etwas steht. Er ist Schauspieler und er versucht, sich immer wieder aus der Wirklichkeit ins Spiel zu retten. Und dann bekommt Clara ein Jobangebot in einer anderen Stadt. Es kommt zum ersten Konflikt, denn Elias kann sich nicht sofort entscheiden, ob er mitgehen will. Sie trennt sich von ihm, voller Wut und Enttäuschung. Eine voreilige Entscheidung, wie sie bald feststellt, denn als Elias Ex-Freundin sich mit Nachrichten von ihm meldet, gerät ihr ganzes Leben ins Wanken. Aus dem 6. Kapitel habe ich euch was rausgesucht. Das ist da, wo die beiden sich das erste Mal treffen. Im Haus war es eiskalt. Man musste ein wenig warme Luft hineinlassen. Sie öffnete die Glastüren und sah, wie ein Mann auf der Veranda stolperte, kurz in die Knie ging, aber sofort wieder hochkam. »Das hatte ich schon lange nicht mehr«, sagte Clara. Elias rieb sich über das Knie, aber er war nicht schwer gefallen. Die Frau lehnte sich an den Türrahmen. Sie trug ein Kostüm, es sah ungewohnt modisch aus und passte gar nicht zu diesem kleinen Haus. Ob sie die Maklerin war? »Was?«, fragte er. Clara sah ihn kurz an. Man konnte nicht sagen, ob er Mitte 30 oder doch schon über 40 war. Auf jeden Fall jünger als sie. »Dass ein Mann vor mir auf die Knie geht, bevor er sich vorstellt«, sagte sie trocken. »Das hatte ich lange nicht mehr.« Ich habe diese Geschichte geliebt und lange nicht mehr so einen schönen Roman gelesen. Die Sprache ist fantastisch, die Wortwahl ist großartig, die Bilder, die er entstehen lässt, sind gigantisch und ich war sofort bei denen. Und das Schlimme ist ja dann, wenn so ein Buch zu Ende geht, fühlst du dich irgendwie verlassen, weil deine Protagonisten nicht mehr da sind und du dich doch die ganze Zeit mit denen beschäftigt hast. Die Liebe an miesen Tagen von Ewald Ahrens gibt es als gebundenes Buch, als Hörbuch, als Multimedia-CDs und natürlich als E-Book und ist bei Dupont erschienen. Also ihr müsst das lesen, das ist wirklich ein so fantastisches Buch. Also ich war hin und weg und ich habe wirklich schon lange nicht mehr so eine großartige Liebesgeschichte gelesen. Also lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Jetzt geht es um Post von Martina und da geht es um einen Raum in meinem Zuhause, also um einen Gegenstand in meinem Zuhause, ohne den ich nicht leben könnte. Liebes Bett, du bist mein liebstes Möbelstück im Haus. Du bist kuschelig, warm, gemütlich, ein Zufluchtsort, wenn es draußen in der Welt mal wieder zu doll wird. Bei dir kann ich einfach ich sein. Ich kann mich verstecken, ich kann lesen, schlafen, träumen, den Bäumen draußen zugucken. Ich kann allein oder mit Kind oder mit Mann kuscheln. Und du schmiegst dich an mich. Du bist weich, du bist beschützend und du bist einfach der tollste Ort der Welt. Schon als Kind habe ich dich geliebt und ich war nie so, dass ich nicht schlafen gehen wollte. Im Gegenteil, ich habe mich jeden Abend auf dich gefreut und ich wollte morgens nicht aufstehen. Das ist bis heute so geblieben. Manchmal, wie jetzt im Winter, komme ich schon ganz früh zu dir. Kaum ist mein Kind in seinem Bett verschwunden, liege ich auch schon in meinem. Mit Kerzen, mit kuscheliger Wäsche, mit einer Wärmflasche und einem richtig guten Buch. Ich liebe es leider auch, im Bett Fernsehen zu gucken. Soll man ja nicht. Ich weiß, weil es nicht gut für Schlafen ist. Aber meinem Schlaf macht das nichts. Im Gegenteil. Ein gruseliger Film im warmen Bett, das hat schon was. Das Einzige, was ich nicht gerne bei dir tue, ist Frühstücken. Damit kann man mir keinen Gefallen tun. Ich find's ungemütlich, so ein Tablett mit Marmeladentoast und Kaffeebecher im Bett zu balancieren. Aber sonst alles mit dir. Bis heute Abend. Ich freue mich schon auf dich und schicke dir liebste Grüße. Deine Martina. Ja, so ein Bett ist schon was Feines, ne? Also ich mag Betten ja sehr, 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 sehr gerne, wie ihr gehört habt. Ich mag auch meinen Freund Arne Wag sehr gerne, auch wenn er manchmal anstrengend ist. Aber diese Woche war der irgendwie verdammt nett.
So entschuldige nett. Bitte, das wollte ich dir alles eben gar nicht sagen. Ich hatte auch eben gesagt, wie schön, dass du da bist. Das habe ich natürlich so gemeint.
Ne, ich weiß. Ne? Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, warum hat er Kreide gefressen heute? Ja, weil normalerweise bist du anders drauf. Es wird am Wetter und am Frühling liegen. Worauf freust du dich frühlingstechnisch?
Eigentlich auf den nächsten Urlaub. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt hier diese Kälte. Es ist ja wirklich knackig kalt immer noch.
Ja,
ja. Und trotzdem schöne Sonne. Und ich könnte mir das ganz gut vorstellen, nur mit Sonne und ohne diese Kälte.
Nee, ist klar. Aber wenn du jetzt an Frühling bei dir zu Hause denkst, auf was freust du dich dann?
Auf helle Tage. Und auf das erste Spaghetti-Eis des Jahres.
Oh, das ist gut, ja. Ich freue mich auf Erdbeeren und Spargel.
Spargel.
Spargel, ne? Und ich freue mich auf Pfingsten, aber das ist ja schon fast nicht mehr Frühling, weil wir da Urlaub machen. Da freue ich mich total.
Pfingsten hört das doch auch schon wieder mit Spargel auf.
Ja, leider. Also essen wir vorher ganz viel Spargel, Eis und fahren dann in Urlaub. So ein Deal, oder?
Absolut.
Okay, mein Schatz, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Ja, ja. Eis, Spargel und dann in Urlaub und dann nochmal ganz viel essen und dann mit nochmal mehr Kilos zurückkommen. Ganz ehrlich, dieser Kilokampf, ne, das geht mir allmählich richtig auf die Nüsse, also die ich nicht habe. Also je älter ich werde, desto stressiger finde ich das. Wenn ich mir so unsere Fernsehmoderatoren angucke, also jetzt hier zum Beispiel Viktoria Swarovski, wie soll ich es jetzt sagen, ohne dass ihr denkt, dass ich neidisch bin? Bin ich null. Ich bin gar kein neidischer Mensch. Ich freue mich immer, wenn Leute Erfolg haben oder wenn Leute was Tolles haben, weil ich finde, das ist immer so ein Antrieb für einen selber. Aber die ist so dünn. Die sieht schon gar nicht mehr aus wie eine erwachsene Frau, finde ich. Also die sieht eher so aus wie ein Püppchen oder wie ein Teenager. Ich finde das ganz krass und das war vorher auch anders, als sie angefangen hat. Ich glaube vor 3 Jahren bei Let's Dance, da sah das noch anders aus und dann hat sie nochmal ganz doll abgenommen. Und jetzt ist es ja so, dass das Fernsehen per se einen ja merkt ihr vielleicht auch auf Fotos, so 5 Kilo schwerer aussehen lässt. Ne? Das sieht man manchmal auch auf Fotos, wenn das nicht gut fotografiert ist oder man blöd da steht, sieht man viel kräftiger aus, als man ist. Und beim Fernsehen ist das per se so. Jetzt stellt euch bitte mal vor, wie die dann jetzt aussehen würde, wenn du sie auf der Straße triffst. Das macht mir Angst. Also echt jetzt. Selbe Sylvie Mais. Also meins ist das nicht. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt runder bin. Aber ich finde es halt, meine Oma hat immer gesagt, man muss was zum Zusetzen haben. Ja, ich habe jetzt verdammt viel zum Zusetzen, aber so vom Prinzip her kann ich es verstehen. Trotzdem kommen diese beiden Mädels, die ich gerade nannte, in der Promi-Welt vor. Und zwar nicht in Bezug auf die Kilos. Schauspielerin Mimi Fiedler war diese Woche ganz mutig. Sie hat ein Buch rausgebracht, in dem sie ganz offen über ihre jahrelange Alkoholsucht spricht. Trinkerbell heißt es. Und Mimi berichtet darin, wie sie fast 30 Jahre lang nur mit Alkohol funktionierte. Wie sie die Kontrolle über ihr Leben verlor, nach außen hin den Schein wahrte und wie sich immer mehr ein Konstrukt aus Lügen und Vertuschungen in ihr Leben geschlichen hat. Ich folge ihr schon eine ganze Weile auf Instagram und ich ziehe meinen Hut vor dieser mutigen Frau, die es immer wieder schafft, mich zum Nachdenken zu bringen. Beruflich läuft es ja für Viktoria Swarovski super, aber privat geht das nicht ganz so gut. 6 Jahre nach ihrer Traumhochzeit in Italien mit einem Münchner Unternehmer ist die Ehe kaputt. Viktoria ist schon aus der gemeinsamen Villa ausgezogen. In der Münchner Schickeria ist schon lange klar, dass es zwischen den beiden nicht mehr so gut läuft und so manch einer hat auch schon den Altersunterschied dafür verantwortlich gemacht. Viktoria ist 29 und ihr Mann Werner Mürz ein bisschen älter. Auch bei Moderatorin Sylvie Mais ist es aus. Sie hat sich von ihrem zweiten Ehemann getrennt. Nach nur 2,5 Jahren und obwohl alles so romantisch begann und wie Sylvie immer betonte, sie so verliebt war. Jetzt sagt sie, wir gucken auf schöne Zeiten zurück, aber wir müssen erkennen, dass unsere Lebenssituation für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden ist. Und das war wohl auch der Grund für das erste Eheaus mit Raphael van der Vaart. Und irgendwie hat Sylvie Mais kein Glück in der Liebe. Und wenn man sich jetzt diese beiden Moderatorinnen anguckt, Viktoria Swarovski und Sylvie Mais, was haben die gemeinsam? Let's Dance moderiert. Da wollen wir mal nicht sagen, dass Let's Dance dafür verantwortlich ist. Nee, das wollen wir auf gar keinen Fall sagen, weil das ist ja eine meiner Lieblingssendungen, gucke ich ja immer. Habe ich gestern auch wieder geguckt und mein Kind schläft dann immer irgendwann so ein. Jetzt habe ich mir angewöhnt, es ist mir jetzt egal, ich habe jetzt das Geld in die Hand genommen, ich gucke jetzt diese RTL-Mediathek. Weil wisst ihr, was permanent passiert, wenn mein Kind ein Live-Programm guckt, die der privateren Art? Es fragt mich neuerdings zunehmend nach Krankheiten. Hat sie letztens irgendwie das perfekte Dinner geguckt, findet sie großartig, kommt sie zurück zu mir und sagt, du Mama, du bist ja jetzt auch schon älter, ne? Ich so, ja und? Ja, hattest du schon mal Windpocken? Ich so, ja und? Mama, dann musst du ganz schlimm aufpassen, weil dann kannst du Gürtelrose kriegen. Ja. Läuft diese bescheuerte Werbung für die Impfung von Gürtelrose. Mein Kind in Alarmbereitschaft, wir müssen uns jetzt alle impfen lassen gegen Gürtelrose. Geht gar nicht. Seitdem weiche ich auf die Mediatheken aus, dann läuft wenigstens nicht so viel von dieser Werbung da drin. Wo wir aber gerade beim Fernsehen sind, ich habe einen Fernsehtipp für euch, der auch in der Mediathek kommt und der großartig ist. Er spielt in Amerika in einer nicht allzu fernen Zukunft und es geht darum, dass binnen weniger Monate Kreaturen aus dem All fast alles Leben auf der Erde ausgerottet haben. Diese Monster sind blind, hören aber umso besser und bewegen sich pfeilschnell. Kugeln prallen an ihnen ab und Evelyn und Lee wollen ihre beiden verbliebenen Kinder schützen. Das dritte wurde nämlich getötet. Ihre Tochter Regan hadert aber mit diesen Umständen und außerdem erwartet Evelyn wieder ein Baby. Und wie hält man ein Neugeborenes vom Schreien ab? Das ist wirklich ein Mega-Horror-Ding. Also das hat eben durch diese Familienkonstellation ganz, ganz viel, was du dir als Eltern eben auch gut vorstellen kannst. Was würdest du machen? Wie würdest du deine Kinder beschützen? Wie weit würdest du gehen? Wie bereitest du deinen Nachwuchs auf die Gefahren der Welt zu? Weil Also ich will damit sagen, es ist nicht nur schrottig, sondern es ist ein ziemlich kluger Monsterfilm, wenn man das so sagen kann. Und der geht echt neue Wege. Also es ist nicht so ausgeleiert, wie man das so kennt. A Quiet Place heißt dieser Film. Und er kommt am Montag, leider ein bisschen spät, 22:45 im ZDF, aber der läuft auch in der ZDF-Mediathek und kann ich euch nur empfehlen. Wirklich guter Horror-Thriller. Ich habe diese Woche noch einen geguckt, der allerdings bei Netflix lief und der war so schlimm, dass ich leider wirklich, und ich bin hart gesotten, dass ich echt Schiss gekriegt habe, da so in meinem Bett alleine und guckte den Film. Mein Mann, Herr Straten, ist ja nicht so ein Horror-Fan, ne? Der ist eher so für Science-Fiction zuständig. Jo, also der war, den stelle ich euch nächste Woche vor, versprochen, der war richtig gut. Ich habe jetzt meinen Gast der Woche für euch und da bin ich ganz, ganz glücklich, dass diese Frau heute hier ist. Das ist eine Frau, die ich schon sehr lange kenne und die ich sehr bewundere und wo wir gesagt haben, das ist ein Thema für die Martina Straten Show. Wir müssen darüber reden. Wir sprechen heute über Diabetes bei Kindern, weil mein Gast der Woche, Nicole Niemeyer, die hat einen Sohn, der ist 13, der Julius, und er ist ein Diabetiker Typ 1. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Nicole.
Hallo Martina, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, und ich mich erst. Dann haben wir jetzt endlich mal unseren Termin gefunden, weil wir schon so lange sagen, wir müssen über dieses Thema sprechen. Diabetes bei Kindern ist eine Krankheit, die immer mehr zunimmt. Ja. Wir müssen unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2.
Absolut.
Kannst du mal kurz unterscheiden?
Genau. Bei Typ 1 ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse irgendwann nicht mehr arbeitet, das Organ also nicht mehr arbeitet. Bei Typ 2 ist es tatsächlich eine Bewegungssache und Ernährungssache. Da sind Kinder übergewichtig und dadurch entsteht Diabetes. Das heißt aber auch im Klartext, dass Diabetes da auch wieder weggehen kann. Bei Typ 1, wie wir es bei Julius haben, ist es eine sogenannte Krankheit, wobei wir das nicht sagen zu Hause, weil er ist ja nicht beeinträchtigt in hohem Maße und deswegen ist es aber ganz klar, dass es nicht mehr weggeht, nicht heilbar ist.
Erzähl uns doch mal die Geschichte, wie das damals, der Julius ist jetzt 13, er war damals 7, wie das damals aufgefallen ist, was ist passiert?
Man muss dazu sagen, dass wir 3 Kinder haben, da kannst du dir vorstellen, man hat zu Hause auch viel zu tun und Julius ist ein sehr agiles Kind gewesen. Was mir aufgefallen ist damals, dass er viel mehr geschlafen hat, aber dann denkt man ja auch oft, das ist vielleicht ein Entwicklungsschub, irgendwas ist da, er braucht den Schlaf. Er hat aber auch vermehrt getrunken und er musste vermehrt zur Toilette gehen. Und das ist uns aber auch mal aufgefallen, mal nicht, aber nicht so, dass wir gesagt hätten, da müssen wir jetzt etwas tun. Und dann sind wir damals zu den Schwiegereltern nach Bonn gefahren und da war ja typisch, wie man zu Hause dann, wir gehen nochmal alle zur Toilette, bevor man losfährt. Und dann war schon in Riegelsberg musste er schon zur Toilette und das war, da bin ich ja mit ihm gegangen und das war ganz viel und ganz lang. Und dann hat er danach, wollte er dann schon wieder eine Flasche Wasser trinken. Und dann waren wir schon etwas erstaunt und dort angekommen, muss man jetzt auch sagen, dass die bei der Schwiegerfamilie es auch Diabetes gibt. Da hat die Schwiegermutter schon gesagt, das könnten schon Anzeichen sein. Dann sind mein Mann und ich sind nach München gefahren und irgendwann habe ich dann nochmal mit Julius telefoniert. Und da war er ganz lethargisch und ganz ruhig. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt sofort den Kinderarzt anrufen, das ist nicht normal, wir müssen etwas tun. Und dann habe ich den Kinderarzt angerufen und der hat gesagt, bitte sofort messen. Die haben gemessen und der Blutzucker war bei 500. Man muss sagen, das ist bei uns Nicht-Diabetikern zwischen 80 und 120 und der Kinderarzt hat dann gesagt, bitte sofort in die Klinik, ich rufe da an und Julius lag dann auch tatsächlich 2 Tage da mit Infusion.
Diese Nachricht, dass dein Kind Diabetes hat und jeder von uns weiß, dass das lebensgefährlich sein kann, wenn der Blutzucker entgleist in die eine oder andere Richtung, was hat das mit euch als Familie gemacht?
Also dadurch, dass man es ja schon kannte, mein Mann kannte es schon, war er mehr geschockt und ich bin ja ein sehr pragmatischer Mensch und habe gedacht, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Aber das war etwas naiv.
Du hast mir damals gesagt, dein Mann hätte gesagt, Nicole, das kriegen wir nicht mehr hin, das bleibt jetzt so.
Genau.
Das geht nicht mehr weg. Ne?
Genau. Und es ist auch nicht, weil ich hatte gerade noch mal ein Gespräch mit einer befreundeten Mutter, die das Kind hat auch Diabetes und es wird auch nie mehr so, wie es war. Nie mehr. Mhm.
Jetzt hattest du ein Kind, bei dem ein Diabetes festgestellt wurde und von einem Tag zum anderen war die Welt eine andere für euch, oder?
Ja, absolut. Schon allein in der Klinik war es so, dass wir uns gar nicht mehr getraut haben, 20 Meter uns von dem Arzt zu entfernen oder den Krankenschwestern, die sich auskannten, weil man immer das Gefühl hatte, dass er jetzt stirbt. Also das war wirklich so. Wir waren ja damals in Bonn in der Klinik. Da hat der Professor auch die klassische Vorgehensweise uns beigebracht, eben mit Spritzen. Da bin ich ihm auch sehr dankbar. Mittlerweile hat Julius Pumpe. Aber es ist auch immer wichtig, weil das sind technische Geräte, die ganz schnell ausfallen können. Mhm. So, und dann
Du musst das können.
Ja, richtig. Mhm. Er muss es können, weil er muss ja alleine sein. Und Martina, ganz ehrlich, in der Klinik, das war nicht leicht, weil er musste sich selbst messen, er musste sich selbst spritzen, er war 7. Das muss man schon sagen, das möchte ich auch allen Eltern mitgeben, da spielen sich Dramen ab und da spielen sich emotionale Dramen ab, aber das schafft man. Aber man musste auch durch. Wir waren ja in München, wir sind natürlich sofort hingereist und ich bin ins Zimmer rein und habe gesagt, Julius, das ist jetzt wie Pipi machen, Diabetes, das ist jetzt unser Alltag. Und das ist in Ordnung, das schaffen wir. Aber dennoch waren wir alle ganz froh, dass er sich da mal selbst messen konnte, selbst spritzen konnte. Aber das hat eben auch gedauert und das hat vor allem auch für uns gedauert, das Vertrauen zu haben, dass wir das schaffen.
Ich hatte eine Freundin, die eine Diabetikerin Typ 1 war. Wir waren befreundet, als wir Kinder waren. Ich weiß, dass sie mit Schweineinsulin gespritzt wurde. Heute sind wir so weit, dass wir diese POTS haben, die quasi den Blutzucker permanent messen. Das ist auch ganz wichtig, denn je genauer die Messung ist, desto weniger Folgeschäden, bleibende Schäden, spätere Schäden können dabei entstehen, bei den Kindern gerade. Ne? Die haben ja noch ein langes Leben vor sich. Man könnte jetzt natürlich sagen, boah, seid doch nicht so genau, lasst es doch mal ein bisschen 5 Grad sein, ist doch nicht so schlimm. Aber dann muss man eben mit den Folgen leben, mit den Spätfolgen. Ne?
Ja, richtig. Und es ist auch so, dass wir dann großes Glück hatten in der Schule und eine wunderbare Lehrerin an der Seite hatten, die das dann auch alles mit überprüft hat. Weil du kannst natürlich sagen, also nochmal, wir sind zwischen 18 und 120 und dann sagst du, okay, du bleibst bei 150. Aber dann wird etwas gegessen, dann schießt das hoch. Dann sind die Kinder im Wachstum, dann sind sie beim Sport, dann ist irgendwie irgendwas umgefallen und sie reagieren. Der Körper reagiert ständig, gerade bei den Kleinen und du hast nie eine klare Diagnose, was du tun kannst. Du hast immer Empfehlungen und das macht man dann, aber 3 Nächte lang geht das gut und 3 Nächte lang ist dann Alarm. Und das ist eben das, was es schwierig macht im Alltag, weil er sollte ja auch ein Leben haben wie seine Brüder und rausgehen können. Und du hast ihn so oft weg, wo du schon höher sein musst, dass du guckst, wenn er bei dir ist, dass das eben da nicht so hoch ist.
Aber das heißt, Essen ist auch ein permanentes Thema bei euch, ne?
Immer permanent, weil früher war es ja bei den Diabetikern so, dass es diese Diabetikernahrung auch gab und das macht man heute alles nicht mehr. Aber du siehst natürlich jetzt, wenn du Blutzucker andauernd misst, er hat jetzt auch einen Sensor, wir haben ständig die Werte auf dem Handy, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und da siehst du, was welche Lebensmittel ausmachen. Pizza, Käse verlängert, Fett, Pommes verlängert, niemals irgendwo sein, wo er dann in die Nacht geht mit sowas. Das kann, also kannst du verzögert spritzen, aber alles.
Aber hey, das ist ein Junge, ein Kind, der gerne auch Pizza, Pommes, abends noch eine Tüte Chips mit seinen Freunden essen möchte. Und der möchte ja jetzt auch seine Freizeit genießen und sein Leben genießen. Ich sag mal, Stichwort Jugendfreizeit. Da musst du doch als Mutter eines Diabeteskindes die Krise kriegen, wenn dein Kind jetzt in eine Jugendfreizeit für, sage ich mal, 2 Wochen gehen soll.
Ja, absolut. Also es ist auch, am Anfang war es auch sogar schon bei Freunden übernachten. Welche Familie, welche andere Mutter?
Wer mutet sich das zu?
Genau.
Also nicht böse verstehen, aber das ist eine Verantwortung, ist genau so, die du hast. Ne?
Absolut, absolut. Und dann auch die Bitte von mir, dass man immer erreichbar ist und weil wir dann gesagt haben, wir regeln das mit Julius. Also es ist einfach alles komplizierter. Es ist komplizierter, alleine schon in den Sportunterricht zu gehen. Da kann ich dir ein Beispiel erzählen. Er war im Fußball und da war er tief und wie gesagt.
Also vom Blutzucker tief.
Genau, vom Blutzucker tief. Und wir hatten ja dann nachher das Gerät, das uns die Werte immer übermittelt und er war viel zu tief und ich habe versucht, ihn zu erreichen. Ich habe versucht, alle Trainer zu erreichen.
Was passiert denn, wenn der Blutzucker zu tief ist? Was macht das dann?
Dann fällt er in Ohnmacht.
Er fällt in Ohnmacht,
Und kann sterben.
Okay. Mhm.
Also dann ist es auch ganz gefährlich, wenn man dann ihm Cola oder sowas gibt, weil dann kann es natürlich sein, dass die Zunge nach hinten kippt und dass er auch nicht mehr, dass er nicht mehr schlucken kann. Und dann geht eigentlich nur die Notfallspritze. Die Notfallspritze muss nur gekühlt werden, immer im Kühlschrank. Es gibt manche Dinge bei Diabetes, da frage ich mich, wo sind wir in der heutigen Zeit? Das ist manches, ist so kompliziert, das ist ganz komisch.
Ja, aber wie reagiert dann so ein Sportlehrer, wenn du jetzt den Julius nicht erreichst? Dann musst du ja den Sportlehrer anrufen. Der steht gerade mit seinen Jungs auf dem Spielfeld und spielt Fußball und dann?
Genau, aber das habe ich natürlich im Vorfeld genau abgeklärt und habe natürlich auch jetzt gerade in der Schule, das ist ja etwas weiter von uns weg, da habe ich natürlich Sekretariat und überall Notfallnummern. Und jetzt hier beim Fußball ist es bei uns im Ort und die sind wirklich extrem kooperativ. Aber sie hören auch nicht immer das Handy, weil ich das ja nicht jedes Mal sage.
Ja.
Und da war er halt auch nicht zu erreichen. Da bin ich auch schon losgefahren und bin dort in diese Halle gestürmt und alle haben natürlich alles fallen lassen. Und die Aussage von Judith war, ich wollte aber nicht im Spiel stören. Sie haben mich doch als Spieler gebraucht.
Oh Gott.
Und da habe ich aber gesagt, ja, das verstehe ich natürlich, aber das machst du nicht mehr, weil wir geben dir alle Freiheiten. Also das ist aber auch, er war da vielleicht 8.
Mensch, was für eine Verantwortung auch für den kleinen Kerl, ne? Der dann laut sagen muss, hallo, Entschuldigung, mir geht's nicht gut.
Absolut, in der Menge. Und dann, also wir sind unglaublich stolz auf Julius. Julius macht es unglaublich toll, sehr selbstständig, sehr seriös.
Aber ihr habt auch Freunde, wo er übernachten kann, die sagen,
absolut,
wir passen mit auf.
Absolut, wir haben wirklich gute Freunde, die das auch sagen und da fühlt er sich auch wohl. Und jetzt nochmal ganz kurz auf das Thema Freizeit. Ja, das war erst im letzten Jahr, haben wir uns das getraut, dass er allein mit seinem Freund, aber da war auch sein bester Freund dabei, der das auch wusste. Und da habe ich im Vorfeld halt Videokonferenzen gehalten, dann
mit
WhatsApp, WhatsApp-Gruppe gegründet. Und im Endeffekt war es so, dass Julius alles selbst hinbekommen hat mit uns.
Ein ganz wichtiges Thema heute in der Martina Straten Show. Es geht um Diabetes bei Kindern. Die Zuckerkrankheit hat in den letzten Jahren sich, in den letzten 10 Jahren Diabetes Typ 2 bei unseren Kindern verfünffacht. Das ist der Diabetes, der hervorgerufen wird durch Bewegungsmangel und durch falsche Ernährung. Diabetes Typ 1 ist eine Krankheit, eine diagnostizierte. Und bei mir ist Frau Niemeyer, die hat einen Sohn, Julius, der war 7, als Diabetes bei ihm diagnostiziert wurde. Er ist jetzt 13. Und wenn du jetzt rückblickend auf diese Jahre guckst, die ihr mit dieser Krankheit jetzt lebt, du hast noch 2 Söhne. Das Thema Essen ist, also das sind insgesamt 3 Söhne, die anderen 2 haben keinen Diabetes. Aber das Thema Essen ist ja riesig. Ich stelle mir jetzt vor, einer deiner Jungs möchte doch noch eine Packung Chips essen oder zum Nachtisch ein Rieseneis und Julius dürfte jetzt eigentlich bitte nicht mehr, weil er schon vom Zucker gerade gut austariert ist. Wie macht ihr das?
Ganz schwierig. Ganz
müssen
schwierig
die anderen dann verzichten oder machen sie?
Auch, ja. Mhm. Das machen sie auf jeden Fall, dass sie dann auch das schon sehen und sagen, nee, dann brauchen wir jetzt auch gar keine Chips oder wollen wir das Eis jetzt nicht. Das machen sie auf jeden Fall. Aber auch mein Credo ist, ihm eigentlich nichts zu verbieten, aber in Maßen. Weil dieses Verbieten ist ganz, ganz schlecht. Weil dann hast du ja immer noch mehr Verlangen. Und vor allem dann kommt ja auch das Thema, oder ich bin ja doch etwas anderes. Und dann könnte es im schlimmsten Fall sein, dass er sich ausgeschlossen fühlt. Mhm. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber wir sind auch insgesamt in der Familie, achten wir sehr auf Ernährung und auch sehr auf Bewegung. Von daher darf man das dann auch mal machen. Aber du hast völlig recht. Du hast das wirklich sehr gut beschrieben. Man hat gerade gespritzt und dann hat man genauso gespritzt, dass es eben gut ist. Und dann geht das gerade nicht. Mhm. So ein Kindergeburtstag oder so ist immer ganz spannend. Auch wenn ich genau ihn dann bei Freunden abgebe, dann haben wir vorher schon immer wieder den Essensplan auch besprochen.
Aber du hast mir auch mal eine Geschichte erzählt, wo ich dann auch dachte, jo klar, weißt du, da sind die dann irgendwo, spielen zusammen und du siehst auf deinem Handy, der Blutzucker entgleist, du rufst die Eltern an und sagst, hallo, der Blutzucker entgleist, ja, sie könnten ihm jetzt mal, geben sie ihm einen Snickers, ja, gleich, die sind gerade so schön, nein, jetzt!
Ja, da habe ich schon im Auto gesessen, tatsächlich.
Ja. Also, aber das ist ja was auch mit dir, du musst ja permanent Angst haben.
Permanent, ich habe auch zum Glück wirklich viel Verständnis um mich rum mit Familie, auch wirklich mein Arbeitgeber, herzlichen Dank dafür. Also ich habe permanent das Handy an, permanent gucken wir auf die Werte, wir haben auch eine Gruppe, also es sind auch, mein Mann ist mit drin und wir gucken also immer und ja, man steht an sich permanent unter Strom. Wie gesagt, nochmal, Julius ist mittlerweile 13, er hat das gut im Griff und er möchte das auch, er möchte auch selbstständiger werden.
Wenn du jetzt einen Tipp hast für Eltern, die diese Diagnose bei ihrem Kind bekommen, was wäre das für eine?
Ich müsste dir 1000 Tipps geben, weil das Gefährliche, das wollte ich ganz kurz noch sagen, das Gefährliche an Diabetes ist, dass das Gehirn irgendwann abschaltet. Und wir hatten auch mal eine Situation, wo ich ihn angerufen habe und gesagt habe, hast du das genommen? Ja, ja. Und dann weißt du nicht, ob er das gemacht hat. Also das Gefährliche ist, dass sie irgendwann so eine Art Schlummerzustand fallen.
So ein Zuckerkoma.
Genau, ja, noch davor. Die können ja noch kommunizieren. Also dieses Taumeln und sowas, das kann also auch daher kommen. Von daher kannst du ihm auch nicht immer vertrauen. Weil ich weiß, dass das hatte die Lehrerin auch gesagt, Judith, du musst jetzt was nehmen, das war ganz am Anfang. Und dann hat er gesagt, nee, die Mama hat gesagt, in der Situation jetzt nicht. Und das ist halt, du musst den Menschen klar machen, dass er dann nicht mehr überlegen kann. Und was ich den Menschen, oder was ich ja mitgeben möchte, also ich jetzt als Mutter ist, bitte geht zu den Krankenkassen, erklärt es ihnen. Es gibt so viele, die sagen, ja, das Thema Diabetes kenne ich. Nein. Das kennt nur jemand, der betroffen ist. Und nochmal, es wird nie mehr so, wie es war, weil die Werte sind so ständig schwankend. Wir hatten gerade heute Nacht, war mein Mann dreimal wach, weil er so unterzuckert ist. Also es ist immer, kann irgendwas sein.
Zum Abschluss würde ich dich bitten, was Julius sagt, weil Julius hat einen besonders schönen Satz, finde ich, der seine Krankheit quasi betrifft.
Was genau. Sagt er? Julius sagt allen Kindern da draußen, die gerade die Diagnose Diabetes bekommen haben, dass sie keine Angst haben sollen. Er fühlt sich nicht eingeschränkt im Leben. Im Gegenteil, er ist etwas Besonderes und das mag er.
Aber ganz ehrlich, Nicole, für diesen Satz gebühren dir und deinem Mann echt Standing Ovations, weil das kommt ja nicht nur von ihm, sondern ihr vermittelt ihm das ja. Und das ist, finde ich, ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig, dass ihr das tut und wie ihr das macht, ist großartig. Ich bedanke mich herzlich, dass du mein Gast warst und grüße den Julius von mir.
Das mache ich sehr gerne und herzlichen Dank, dass wir darüber sprechen konnten, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema für ganz viele Familien.
Was für eine tolle Frau und was für eine tolle Familie, oder? Also achtet auf die Kinder, das ist wirklich wichtig, weil, wie wir jetzt gehört haben, ist Diabetes bei Kindern leider auch nichts Ungewöhnliches. Man kann alles quasi handeln, man muss es nur erkennen. Und die Nicole hat uns eindrücklich gezeigt, wie gefordert man dann ist, aber auch, wie man diese Herausforderungen dann eben nehmen kann. Das war's für mich schon. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der kommt von einer Frau, die heute 80 geworden ist. Nicht heute, sondern die Woche. Elke Heidenreich, eine wunderbare Autorin und Literaturkritikerin. Und die hat gesagt, ohne Kunst und Kultur wären wir Barbaren. Die Literatur, die Malerei, vor allem die Musik, die unsere Seele erreicht, sind das, was uns erst zu Menschen macht und unsere Füße auf dem Boden hält. Damit wir nicht völlig verkommen. Recht hat sie. Und eine wunderbare Frau, wenn ihr mal was von der zu lesen kriegt zwischendurch, dann nehmt das gerne an, weil sie schreibt auch ganz großartig. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.